Ja. Ernsthafte.
Willkommen beim Spielverlagerungspodcast. Mein Name ist Tobias Escher und ich. Und ich bin überzeugt davon, dass Uli Hoeneß ein Dieb ist. Bei mir in der Runde Martin Hafelt und Günther Jauch.
Spielverlagerung.de Podcast zum Champions League, zu den Spielen aller Spiele aller Spiele zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid und zuerst heute Abend zwischen FC Barcelona und FC Bayern. Tim lacht jetzt schon vor unfassbarer Vorfreude auf das Spiel und damit sind wir auch gleich bei der Vorstellung der heutigen Teilnehmer dieses Podcasts, wo wir haben unseren Tim Rieke.
Ja.
Ja, ist absolut begeistert. Unser zweiter Gast ist wie fast immer der Kollege René Maric, alias RM.
Hallo. Hallo.
Tim natürlich TR und meine Wenigkeit MR, als MR bekannt Martin Rafelt. Und damit kommen wir auch direkt zum ersten Thema. FCB gegen FCB. Ich glaube für euch beide gerade was Besonderes als Bayern-Fans. Und also Tim, was du als absoluter Ballbesitz-Fetischist, was erwartest du denn von dem Aufeinandertreffen der beiden?
Ui. Ich habe vom Gefühl her irgendwie das Gefühl, dass es 0-0 ausgehen wird und vom Rationalen her glaube ich irgendwie, dass ganz viele Tore fallen werden.
Also vom Gefühl her hast du ein schlechtes Gefühl.
Warum?
Weil du gesagt hast, vom Gefühl her habe ich das Gefühl, dass 0-0 ausgeht.
Ja, 0-0 wäre ja gut für uns.
Das ist der Andi-Preme-Klassiker mit vom Gefühl her habe ich ein gutes Gefühl.
Ach so, verstehe. Habe ich das so gesagt?
Heute ist alles langsam, ja. Die Verbindung und die Gags und...
Ja, du hast das doch jetzt gemacht, also...
Ja, du hast es aber nicht verstanden.
Weil es dumm war.
Natürlich, deswegen... Warum sollte man was nicht verstehen, nur weil es dumm ist?
Weiß ich nicht.
Die Diskussion müssen wir dringend im Podcast drin lassen. Was vom Rationalen her meinst du viele Tore, wieso?
Weil ich mir gedacht habe, dass Barcelona eine Defensivprobleme hat und dass sie gegen direkte Angriffe, Flügelangriffe nicht so gut aussehen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Barcelona ja eine sehr intelligente Mannschaft ist und ein gutes Gespür dafür hat, wie man bei auch chaotischen und sehr spontanen Verteidigungen noch Lücken oder Problembereiche erspähen kann und die bespielen kann. Und so spielen wir teilweise defensiv auch, dass da bewusst tote Räume gelassen werden und komische Formationen zwischendurch mal zustande kommen, die vielleicht auch ein bisschen was Zockendes haben. Also kollektiv zockend, wo viele Gegner das halt nicht so wirklich ausnutzen können und Barcelona könnte halt.
Meine These war zum Thema, dass gegen Barcelona, also allgemein ist Bayern defensiv stärker als Dortmund, gegen Barcelona wäre Dortmund defensiv stärker, weil ich immer so finde, dass Bayern auch mit den vielen Mannorientierungen so ein bisschen die individuelle Überlegenheit sehr krass fokussiert und ausspielt und ich habe immer so den Eindruck, wenn da jetzt eine richtig gute Mannschaft dagegen stehen würde, würde das irgendwie nicht mehr so gut funktionieren.
Ja, denke ich auch. Also ich habe auch Angst, dass Martinez und Co. ein bisschen ins Leere gelassen laufen werden. Also.
Außerdem finde ich das ganz, also es wird jetzt immer gesagt, Barcelona ist auf dem absteigenden Ast und kann sich nicht mehr so richtig konstant Torchancen erspielen. Aber gerade deshalb spielen sie manchmal dann auch ein bisschen normaler und flügellastiger mit vielen Flanken, teilweise auch von Alves. Sie sind aber eine der Mannschaften, die das halt auch sehr konsequent machen kann und eben die Flügel dann besonders gut frei schieben kann durch die Konzentration auf die Mitte. Und das könnte gegen uns auch gut sein, wenn man Flankenangriffe wirklich vernünftig ausgespielt bekommt und die Chancenqualität besser ist und Manuel Neuer nicht alles abfangen kann, was so halbgar ist. Und da glaube ich schon, dass Barcelona auf zweierlei Arten ganz gut gegen uns spielen kann. Und ja, weiß nicht. Die sind halt hinten auf der anderen Seite ziemlich instabil. Deswegen so vom Rationalen müssten eigentlich viele Tore fallen. Trotzdem habe ich irgendwie so das 0-0-Gefühl. Ich weiß nicht.
Ja, wahrscheinlich, weil auch eigentlich Barcelona jetzt auch im entscheidenden Spiel gegen Milan auch gezeigt hat, dass sie, wenn es drauf ankommt, dann schon noch das alte Pressing in den Knochen so ein bisschen haben, ne? Und Bayern eventuell dann, wenn es gegen Barca geht, vermutlich auch ein bisschen weniger riskant verteidigt, würde ich mal annehmen. Oder René, was meinst du? Vom Pressing her, wie wird sich's entwickeln?
Also ich habe die Vermutung, sie werden sehr ähnlich dem spielen, was sie gegen Milan gemacht haben in der zweiten Partie. Auch vom Pressing, von der Intensität her, wahrscheinlich auch von der Aufstellung sehr ähnlich. Ich habe es ja auch geschrieben, die größte Änderung hat es ja in den letzten Wochen gegeben. Seitdem haben sie sich auch defensiv stabilisiert. Die haben auch in der Liga jetzt wieder 3 Spiele hintereinander kein Gegentor zugelassen. Alba geht nicht mehr so weit mit nach vorne. Dadurch haben sie eben eine Dreierkette mit Alba und den zwei Innenverteidigern, wodurch Busquets höher spielen kann. Und umso höher Busquets spielt, umso weniger weit kommt der Gegner.
Umso höher Busquets spielt, umso weniger weit kommt der Gegner.
Umso höher Busquets spielt,
umso weniger weit kommt der Gegner.
Umso höher Busquets spielt, umso weniger weit kommt der Gegner.
Und das sorgt eben für diese defensive Stabilität. Und ja, ich glaube, die werden das ganz gut machen gegen die Münchner, gegen meine Bayern. Und also es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Partie, die kann in alle Richtungen ausschlagen. Ich habe mir ein paar Minuten die Formationen angesehen, so die möglichen Aufstellungen gegeneinander. Also ich habe irgendwie, das kann wirklich alles sein. Ich habe mir gedacht, ein 3-2 mit Toren von Alexis oder Villa, von Messi und eben 3 von den Bayern, das wäre ein passendes Ergebnis für das erste Spiel. Also das könnte ich mir gut vorstellen, aber es kann auch wirklich eben alles passieren in dieser Partie.
Ja, das glaube ich, das macht es auch so interessant, dass auch Bayern so der einzige Gegner doch am Ende ist, bei dem man zumindest vermuten kann, dass er es vielleicht schafft, Barcelona den Ballbesitz strittig zu machen, ne? Übrigens,
also außer Rayo Vallecano.
Außer Rayo Vallecano, weil die völlig wahnsinnig sind. Und Swansea, ja, die leider noch nicht Champions League spielen.
Und Thomas Schaaf könnte das auch. Und
Thomas Schaaf alleine. ansonsten ist ja schon, also, aber selbst im Vergleich mit Thomas Schaaf würde man Bayern da noch die besseren Chancen ausrechnen, glaube ich.
Wahrscheinlich, ja. Gut wäre es ja, dass man, es wäre gut, wenn Bayern den Trainer von Rayo Vallecano und Thomas Schaaf so hätte noch als Berater für diese Partie. Es wird wahrscheinlich ein 8-8 werden oder so, aber passiert. Denkt ihr, es kann ein 0-0 werden, ein langweiliges 0-0 mit viel Quergeschiebe im ersten Drittel von beiden Mannschaften und eben Barcelona doch deutlich mehr Ballbesitz? Könnt ihr euch das vorstellen, dass Bayern auch zu Hause eher aufs Kontern übergeht, weil Mandzukic fehlt?
Ich kann mir alles vorstellen.
Ja, viel Quergeschiebe und mehr aufs Kontern übergehen ist ja, widerspricht sich ja so ein bisschen, ne? Die Frage ist.
Also wenn Bayern zum Beispiel einen Abschluss hat oder ähnliches, dann schieben sie quer. Ja. Barcelona positioniert sich so eher ein bisschen tiefer, so 4-1-4-1 mäßig, was sie auch schon ein paar Mal gemacht haben, oder sogar so 4-4-2 mäßig, was ich nicht glaube eigentlich. Und irgendwann verliert Bayern den Ball und dann werden sie hinten eingedrückt. Barcelona schiebt herum, aber höher als Bayern es gemacht hat. Mhm. Und ja, und Bayern versucht dann zu kontern. Das wäre auch eine Möglichkeit für dieses Spiel. Eine von ungefähr 8000 Möglichkeiten. Ich habe ja, ich wollte einen 5-Fragen-Artikel machen oder habe den gemacht und der ist so lang wie eine In-Depth-Analyse geworden. Ich glaube, dass. Und es trotzdem, irgendwie fehlt mir die Hälfte, aber gut. Es zeigt auch, wie komplex diese beiden Mannschaften agieren können, wenn sie wollen.
Ja. Naja, ich. Ja, also. Das ist wirklich, ich versuche gerade eine Aussage in meinem Kopf zu formulieren über Konter, über eventuell auch zweite Bälle, die Bayern ansteuern könnte. Das ist so das, womit Barca ja eigentlich am ehesten, am konstantesten Probleme hat, wenn lange Bälle kommen und dann eventuell sehr, sehr stark kompakt auf die zweiten Bälle gegangen wird. Was Bayern sicherlich auch auf die eine oder andere Weise machen könnte, aber ist wirklich relativ schwer zu beurteilen, wie sich das dann genau gestaltet, weil natürlich mit Pizarro und Gomez könnten die langen Bälle unterschiedlich gespielt werden, auf unterschiedliche Räume, es kann unterschiedlich auf die zweiten Bälle gepresst werden.
Ja, Barcelona, aber auch da fehlt auch nicht so Mandzukic. Vorherzusagen. Also Mandzukic ist ja so, was den Luftzweikampf betrifft, glaube ich, ist er sogar noch vor Lewandowski wahrscheinlich der beste Stürmer der Bundesliga, wenn nicht Europas, also rein in der Luft.
Ist ja echt unfassbar. Drogba spielt noch bei Galatasaray mittlerweile.
Ja gut, Drogba ist ja auch kein Mensch oder sonst was.
Ja. Der ist wie Seeler, der kann fliegen. Aber Gomez ist ja auch nicht so schlecht und Pizarro hat ja dann dafür den Vorteil, dass wenn ihm ein Ball zuprallt in den Fuß, dann verliert er den einfach nicht mehr, egal was er macht. So, ne? Also,
der Kerl ist so gut.
Da haben ja alle. Ich verstehe das immer nicht bei Pizarro, wenn ich ihm zusehe. Ich denke immer, jetzt verliert er den Ball und dann verliert er dann trotzdem nicht, obwohl er nichts Sinnvolles macht. So, er macht einfach irgendwas und alles funktioniert. Ist völlig verrückt. Der kann auch irgendwie zaubern.
Der kann zaubern, ja. Also das ist unfassbar gut.
Ja.
Irgendwie, wenn man sich ihn so ansieht, denkt man, ja gut, der ist technisch gut, aber er ist nicht perfekt, er ist nicht schnell, er ist nicht das. Und am Ende ist er einfach alles trotzdem, weil er will.
Ja, schon abgefahren. Also von daher ist natürlich auch dann die Frage Pizarro Gomez schon mal so eine ausschlaggebende. Gomez kann natürlich dann noch mehr, wenn es in die Tiefe geht, noch krasser durchpflügen. Und gerade weil ja Piqué ist nicht der allerschnellste und wer wird als zweiter spielen? Angeblich Bartra. So.
Bartra oder Abidal, die sind eher schnell angeblich, aber ich weiß nicht. Also, ja, ja, aber Bata gilt auch als schnell unter Barca-Fans, wobei das jetzt nichts heißt.
Aber es ist sicherlich jetzt keiner, der jetzt, der einen Gomez einfach mal so in die Tasche steckt. Also da müsste man vor einem
Spiel sicherlich mehr Schiss haben. Keiner steckt Gomez einfach so in die Tasche.
Ja, eben. Also von daher kann es da natürlich auch wieder unterschiedliche Ansätze geben. Apropos, was denkt ihr denn über Messi eigentlich? Den haben wir noch gar nicht angesprochen jetzt. Wie würde er sich denn zurechtfinden und wie gibt es da individuell vielleicht schöne Duelle? Dante gegen Messi.
Oho, Argentinien gegen Brasilien, das wird sicher
also
Potenzial geben.
Österreichische Medien schreiben, dass Alaba gegen Messi spielt. Wir haben ein Interview gegeben, wo er sagt, dass Van Beuten gegen Messi spielt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mit zwei Manteln auf Messi spielen und mit einer 4-2-2-Formation, aber.
Okay. Denkst du, das macht Sinn?
Ich denke, das macht Sinn, aber auf jeden Fall. Also.
Zwei Manndecker, man weiß ja, individuell kann man Messi nicht ausschalten, also einfach zwei Manndecker, ist eigentlich logisch, ne? Warum hat das bis jetzt noch keiner gemacht?
Ja, und dann hat man auch noch zwei unterschiedliche Manndecker. Man hat einmal einen Riesen, einen Wrestler und dann hat man einmal Daniel Van Beuten.
Ja.
Den kann man dann einfach extrem gut attackieren, hat ja auch Otto Rehagel im österreichischen Fernsehen gesagt, also man merkt, alle Experten sind beim österreichischen Fernsehen,
ja.
Nur ich nicht, und
ja, richtig.
Ja, Otto Rehagel hat gesagt, ja, bei der WM 2010, da habe ich Messi einfach einen Manndecker dazugestellt, da habe ich gesagt zu meinem Spieler, weiß gar nicht, wie der heißt, Tom Grieche, wenn der aufs Klo geht, gehst du mit ihm mit.
Hat er echt gesagt?
Ja, hat er so ungefähr gesagt. Also so hat er es im Fernsehen gesagt. Das war bei Milan gegen Barcelona. Und da hat er gesagt, ja, da gegen Manndeckung, da kann auch ein Messi nichts ausrichten.
Hä?
Ernsthaft? Weil Messi ja gegen Griechenland zu schlecht war, aber.
Ja, kein Tor gemacht, ne?
Ach, Argentinien, Griechenland, ach so. Ja, da hat Messi doch aber auch als Zehner tief im Mittelfeld gespielt. Ja,
und hat einen Lattenschuss gehabt, glaube ich, oder einen Pfostenschuss und war der beste Mann auf dem Platz.
Aber trotzdem gut. Kein Tor gemacht.
Ja, ganz schön schwach.
Ja, ja, das ist fast so schlecht wie Carrick.
De Michelis hat aber ein Tor gemacht. Und Palermo, Alter.
Sieht man mal, De Michelis und Palermo sind viel besser als Messi. Bayern hat mal wieder so ein Dusel, ey. Nur das Losglück. Ihr müsst nur gegen Messi spielen. Wir mussten gegen De Michelis spielen.
Ja, aber du musst dazu sagen, auch Malaga musste gegen De Michelis spielen.
So. Ja, das war am Ende auch entscheidend. Das war so ein lustiges Spiel, ey. Ich habe das vor allem... Die Endphase war so krass chaotisch, dass ich am Ende null mitgekriegt habe, wer bei Malaga wer war, so. Hab mir das dann und meinte noch so, nachdem De Michelis ja Spiel seines Lebens gemacht hat, 89 Minuten lang, meinte ich zum Kumpel, als wir aus dem Stadion gingen, es wäre so lustig, wenn die Fehler von De Michelis waren. Und der hat es ja echt einfach geschafft, bei den beiden Toren 3 Fehler zu machen, so.
Ja,
das ist De Michelis. Auch gut, ey. Das war auch wahrscheinlich, also ich habe ja in 89 Minuten noch gesagt, ihr gewinnt es noch. Und ich als langjähriger Bayern-Fan weiß, der Michelis muss einen Fehler machen in einer Partie. Das geht sonst nicht. Der kann 89 Minuten perfekt sein, aber der macht einen Fehler. Der ist dann passiert, war vorbei. Das war wahrscheinlich die Gewohnheit.
Ja.
Also wir halten fest, dass wir uns schwer tun, so ganz klare Aussagen über das Spiel zu treffen, aber man hört uns, glaube ich, an, dass sie extrem scharf drauf sind. Und ich denke, das werden wir mit den meisten Hörern auch teilen. Also es ist auf jeden Fall mega interessant, das Spiel. Und wer noch nichts vorhat bis heute Abend, der kann ja noch zum Tätowierer gehen und sich den Satz:
Umso höher Busquets spielt, umso weniger weit kommt der Gegner.
Tätowieren lassen.
Also jeder Spielverlagerungsautor muss ja das Gesicht von Sergio Busquets an der rechten Wade haben. Ja. Auch tätowiert natürlich. Also ich glaube auch, dass Busquets entscheidend sein wird gegen Bayern. Also einmal defensiv und einmal auch offensiv. Wenn Busquets in Form ist, dann gewinnen wir nicht. Busquets ist der Spieler, der die Niederlage verhindern kann.
Wie? Wird es irgendjemand merken, ist die bessere Frage. Wird das irgendjemand mitbekommen?
Ja, Spielverlagerungsleser Jens Lehmann, Roman Neustädter und Sergio Busquets.
Und Vinny Schäfer, offiziell der beste Trainer der Welt. Ich frage mich, wie Vinny Schäfer gegen Barcelona spielen würde. Ich glaube, der würde einfach 2 Manndecker auf Busquets abstellen.
Prinzipiell. Aber nicht, um ihn zu pässen, sondern ihm zu helfen bei dem Ballannahmen, weil das so schön ist.
Einfach, um ihn umzuschubsen. So.
Nee, sie pässt ihn nicht, aber sie stehen so nah an ihm wie möglich, damit er sein engen Spiel perfekt spielen kann. Vinny Schäfer, Fußballheld.
Eine zweite These ist übrigens, dass Luka Modric der einzige Fußballer ist, der in einer perfekten Mannschaft mitspielen könnte. Womit ich jetzt auf ganz perfide Weise zum nächsten Spiel überleite. Ja, welches
langweilige Spiel
Borussia Dortmund gegen Real Madrid ist. Das ist nicht ganz so offen wie Bayern-Barca, ne? Weil das gab es ja in der Hinrunde, in der Gruppenphase schon.
Dortmund eindeutig stärker, die werden auch jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterkommen gegen Real.
Siehst du wirklich so?
Ja, ich meine, wen hat Real denn schon, der jetzt wirklich gut ist? Modric ist verletzt und sonst ist das einfach ein zusammengekaufter Haufen mit einem mittelmäßigen Trainer.
Ja.
Dessen Zeit abgelaufen ist.
Lächerliche Innenverteidiger,
ja, also
ein Holzer, ein Arsch und so ein Pseudotalent Varan. Ja. Der kann auch eher nix. Was
ist mit uns los, ey?
Ne? Wir hatten noch ziemlich wenig Taktisches, wir müssen mal wieder zu unserem Metier zurückkehren. Also, okay, jetzt ernsthaft. Das Spiel gab's halt schon zweimal. Glaubst du, es wird irgendwelche formativen Veränderungen geben? Insbesondere von Dortmunder Seite aus? 5-1? Eher nicht, oder?
Eher schon.
Ich hab dir vor Wochen gesagt, ihr würdet 4-5-1 umstellen. Nee, Quatsch, würden wir nicht. Wieso?
Also als ich sehr durchdacht habe jetzt auf jeden Fall, dachte ich schon. Also so mit ich bin so 60-40. Das Ding ist, dass...
Hast das so abgetan, als ob es 10-90 wäre.
Ja, war es vielleicht.
Ich kam mir dumm vor.
Ja, da hatte ich noch nicht so viel, da hatte ich in der Phase auch kein Real geguckt. Also, was mich total, was ich extrem krass fand, als ich jetzt in Vorbereitung auf das Spiel mir so noch ein paar Real-Sachen angeschaut habe, ist, dass sie mit Marcelo, der ja nicht spielt, aber Contrao ist ja jetzt auch nicht die allergrößte Nulpe am Ball, würde ich mal sagen. Dass sie ein Stilmittel krass kultiviert haben, was gegen Bilbao zum Beispiel vorletztes Wochenende ultra gefährlich war, dass sie von der Linksverteidigerposition aus, also Marcelo eben, dass einfach steile Bälle hinter die gegnerische Abwehrlinie geschlagen haben. Und die kamen so gut und die kamen so gefährlich. Und das ist ja, gerade aus dem Raum ist Dortmund auch immer ein bisschen anfällig, weil Piszczek dann teilweise im Verschieben so auf seltsame Weise schlampig ist und oder sie dann auf den langen Ball nicht perfekt reagieren. Also sie kriegen dann öfter mal einfach so ein Gegentor, wo oder eine Chance des Gegners, dass der Gegner auf den Linksverteidiger verlagert und der spielt einfach die Linie runter und da läuft dann irgendwie einer diagonal hinter die Abwehr oder so. Und Real kann die Dinger dann halt auch in die Mitte hinter die Linie spielen und alles Mögliche und haben da einfach dadurch, dass sie mit so viele extrem schnelle Spieler haben, die in die Tiefe gehen. Ronaldo natürlich als allererster, der dann auch auf den linken Flügel gehen kann. Oder halt Benzema ist schnell, Di Maria natürlich. Dadurch können sie das halt extrem gut. Und dann haben sie natürlich darüber hinaus noch, sind sie auch am linken Flügel dann jetzt deutlich stärker als in den Gruppenspielen. Also in Gruppenspielen hat er als Linksverteidiger Essien und Abeloa hatten gespielt. Und dadurch konnte halt doch Błażejkowski auf der rechten Seite oder Großkreuz dann relativ freizügig einrücken. Und wenn eine Verlagerung kam, und da kamen ein paar, wo dann Abeloa und Essien wirklich viel Platz hatten, konnten die beiden jetzt nicht direkt Tempo aufbauen. Und wenn da Contrao spielt, ist es eine vollkommen andere Situation. Also wenn du natürlich Contrao den Raum gibst und der kann antribbeln, dann ist er super eklig zu verteidigen. Und dann brennt es direkt richtig. Und das ist ja auch so ein Klassiker bei Dortmund, Außenverteidiger nach Flügel wechseln, die dann auch...
Du hast dir doch die Spiele angesehen, haben die ja, also ist Quintao oder Marcelo Spiel auch gesehen? Auf jeden Fall sind die diagonal auch reingegangen, oder?
Ja, Marcelo so ein bisschen, weil da ein bisschen auch Wechselwirkungen mit Modric und Ronaldo waren, aber...
Wer blieb Ronaldo dann breit, oder wie anders? Ging der Stürmer aber außen, oder blieb Ronaldo?
Ronaldo ab und zu mal, wobei Ronaldo relativ viel in den Halbräumen unterwegs ist, gar nicht mehr so stark auf die Spitze fokussiert, ne?
Hat sich auch also als Halbraumspieler finde ich ihn, glaube ich, auch ideal aufgehoben so. Den Halbraum ganz vorne, halb links. Ja. Aber gegen Manchester City hat ja Mourinho das im Spiel sowas von gut variiert, also wo sich die bewegen. Das war ganz, ganz große Klasse. Das
Spiel habe ich leider nicht gesehen.
Ey. Ja, Mourinho hat ja das Spiel danach selbst gelobt.
Ach so, City.
Genau,
gegen City. Ach, das Ding, wo er gesagt hat, Fußballkenner haben gesehen, wie ich das Spiel entschieden habe oder sowas in der Art.
Also, ich mag City nicht und Real ist mir egal, so. Aber das kommt vielleicht in meine Spiel des Jahres-Verlosung einfach, weil besonders von Mourinho eben die Anpassungen, das sind halt auch die Sachen, die er wirklich sehr gut kann, dass er im Spiel so anpasst und dann eben später auf den Gegner. Ich glaube, das wird euch auch Probleme bereiten, dass der da die Außen sicher gespielter, also fokussierter bespielen wird, und Real kann einfach extrem schnell extrem viel Raum machen, wenn sie die Lücke sehen. Also die haben ja mit Xabi Alonso, der kann 250 Meter Pässe spielen. Dann haben sie auf links außen einen Spielmacher und Flügelläufer, die haben da einfach so ein bisschen die elegante Version von Dani Alves mit weniger Durchschlagskraft. Also, ja, im Endeffekt. Özil natürlich, Modric, der scheinbar oder anscheinend verletzt ist.
Ja, jetzt lass mal nicht die ganze Mannschaft aufzählen. Ich bringe erstmal noch eben meinen Gedanken zur linken Seite zu Ende. Also, deswegen glaube ich halt, um mehr Zugriff auf die Seite zu kriegen, eventuell 4-5-1. Ich führe den ganzen Gedanken über die Seite auch nochmal in einem Artikel für die Ruhrnachrichten aus, der, glaube ich, auch online kommt. Ansonsten Ruhrnachrichten kaufen dann in dem Artikel, also die 5 Fragen zu BVB gegen Real kommen auch noch, da wird das auch noch genau beleuchtet, also wie auch diverse andere taktische Zusammenhänge, weswegen wir jetzt auch nicht jeden alles durchdenken, aber die Änderungen will ich auch nochmal aufgreifen, die Mourinho machen kann, denn im Rückspiel, das hat es so analysiert, da hat er ja nach der Pause ganz krass eigentlich die Defensive und Offensive voneinander getrennt und dann mit langen Bällen und anschließenden ganz druckvollen Einzelaktionen hat er Dortmunds Viererkette mega unter Druck gesetzt. Was denkst du, dass sowas in die Richtung nochmal kommt? Oder hat Dortmund Mittel dafür? Könnte Dortmund das kontrollieren? Ist das eine Variante generell? Ronaldo als Mittelstürmer? Was denkst du von
dieser Ausrichtung? Also sicher eine Variante, aber ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, wenn ihr Hummels wieder zurück habt und Subotic und wenn Modric jetzt wenn Modric eventuell spielt und dass man das wirklich diesen Verbindungsgeber aufgeben möchte, ich weiß, schwer zu sagen. Ich glaube eher, es wird eher so eine entweder eine Option fürs Hinspiel, einfach auswärts, oder eine Option für wenn man so für die Schlussphasen vielleicht, könnte ich mir auch vorstellen, wenn es 0-0 steht, in der Schlussphase diese Spielweise anwenden.
Was macht Klopp dagegen?
Na, Klopp hat gesagt, ein Spiel gegen Real Madrid ist die beste Vorbereitung für ein Spiel gegen Real Madrid. Also was er dann macht, weiß ich nicht. Also wenn sie ein 4-5-1 haben, vielleicht Bender als Sechser, ist Bender fit? Kann er spielen?
Kehl? Ich weiß es nicht genau. Also am Wochenende waren Kehl und Bender beide nicht fit.
Wenn die dann so ein Dreieck haben aus Kehl und den beiden Innenverteidigern und zwei Achtern, stehen die doch stabiler dagegen, oder?
Ja, das ist auch im Rückspiel dann passiert, dass die dass der Sechser ein bisschen, das war glaube ich Bender, ein bisschen tiefer gezogen wurde. Und dann was Asymmetrisches irgendwie entstand. Ich hatte auch überlegt, ich bin ja sowieso dafür, dass Dortmund mal ein 5-4-1 auspackt. Einfach weil sie in Unterzahl mit dem 4-4-1 so krass kompakt waren, dass es eigentlich für die Dynamik im Pressing ist der zusätzliche Spieler im Mittelfeld oder im Sturm so überraschend irrelevant und so auf die Weise mehr Stabilität in die Abwehr zu bringen und dann mit noch aggressiveren Herausrückbewegungen da hinten zu arbeiten, fände ich eine geile Variante, aber das nur am Rande.
Ja, würdest du da Santana spielen lassen mit den zwei Innenverteidigern oder würdest du, naja, Kehl nach hinten wäre ziemlich Bender. Doof. Koray Günther.
Einfach aus Prinzip Koray Günther reinbringen. Nee, ich würde wahrscheinlich eher als Variante aus dem Spiel heraus, dass man Piszczek oder Schmelzer einrücken lässt und Kuba oder...
Nee, ist ja gammelig. Aber Fünferkette an sich ist ganz nice.
Ja.
Würde ich gut finden. Wieso? Chillig ist. Passt doch ganz gut, oder?
Also die Räume so eng verkleinerst und dann quasi sicher ausspielen kannst oder kontern kannst oder deswegen genau?
Nö, wenn gegen hohe Präsenz mit vielen Spielern in der letzten Reihe einfach noch einen zusätzlichen Mann reinbringen in der Abwehr. Fünferkette kannst du eh in so wieder in andere Formationen auffächern, falls es mal sein muss.
Ne? Und vor allem darin ist ja Dortmund generell extrem stark, gerade das Herausrücken aus der Verteidigung mit direkter, sehr dynamischer, schneller und zuverlässiger Absicherung, das beherrschen die ja auf allerhöchstem Niveau und das könnten sie, glaube ich, auf eine Fünferkette noch besser übertragen, gerade so Hummels als halblinker Verteidiger dann in so einer Chiellini-Rolle, sage ich mal, das wäre schon das würde Nein, schon eine gewisse Dynamik entwickeln, ne?
Chiellini-Rolle?
Chiellini, sage ich.
Ah, Chiellini. Ich habe schon einen Chiellini.
Chiellini-Rolle.
Chiellini-Rolle.
Herausfindender Innenverteidiger.
Eine Chiellini-Rolle, ein Saubermacher.
Ach so, nee. Aber das nur am Rande. Das kommt auch im Artikel. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt unbedingt ansprechen wollte. Aber ja, haben wir es mal ausdiskutiert. Was würdet ihr denn jetzt noch als so entscheidende Krisenherde vielleicht für das Spiel sehen? Vielleicht auch für Real aus defensiver Hinsicht? Weil man neigt dazu, eher über Reals Offensive zu sprechen, aber die haben ja 4 Tore gekriegt.
Ich gucke ja fast gar kein BVB und Fußball generell interessiert mich nicht so. Und ja, Real habe ich jetzt auch nicht so oft geguckt diese Saison. Also deutlich weniger als letztes Jahr. Auf jeden Fall haben die, also Ramos wird mit Torwahrscheinlichkeit als Rechtsverteidiger auflaufen. Dann haben sie Pepe Mulane in der Mitte. Und auf links Quintao, das ist schon mal eine Viererkette, die einfach abartig dynamisch ist.
War sie aber in den bisherigen Spielen auch. Also ja, dynamische Viererkette, klar, aber lässt sich ja auch nicht unmöglich ausspielen. So. Und gerade Dortmund hat ja sehr die zweiten Bälle dominiert eigentlich. So. Das war, glaube ich, der wesentlichste Punkt in den bisherigen Duellen.
Wie denkst du, dass ihr auf ein eventuell sehr, sehr hohes und aggressives Passing von Real reagiert? Also wenn die so pressen wie gegen Barcelona, dass sie quasi sehr hoch, sehr kompakt stehen und dann immer wieder überfallartig pressen und insbesondere in bestimmten Zonen, also ganz stark einnücken von den umgebenden Spielern, also wirklich ganz aggressiv und physisch pressen.
Langer Ball auf Lewandowski. Der Punkt ist gerade, dass Real kann eigentlich nicht übers Pressing kommen, denn wir sind schon bei dem Pressing, was sie bisher gespielt haben, sind wir schon über lange Bälle und zweite Bälle gekommen. So, wenn sie noch mehr pressen, wird es ja eher noch dramatischer. Also eigentlich müsste Real sich eher ein bisschen weiter zurückziehen, oder nicht?
Ja, das wäre gut. Aber gegen Barcelona pressen sie ja nicht extrem hoch, also da geht es mir eher um die Dynamik des Passings, dass die quasi aus einer tiefen, kompakten Formation, aus einer abwartenden Formation, dann eben extrem überfallartig werden und extrem Druck erzeugen und auch...
Aber in dem Moment sind sie dann ja auch wieder gestreckt, wenn sie von da drauf gehen.
Dann sind sie gestreckt, aber dann haben sie auch wieder diese 6-4-Aufteilung so ein bisschen. Die haben dieses eben so ein 4-4-2, 4-2-4 oder auch 4-3 manchmal und dann sind die einfach das eigentlich... extrem kompakt, machen nichts, verschieben herum und auf einmal kommen sie ganz, ganz aggressiv und physisch und ja, und rücken dann auch stark ein Richtung Ball, wenn sie einen Spieler isolieren können. Und sonst stehen sie wieder kompakt da, also das finde ich auch ganz interessant.
Ja, ich glaube, das ist für uns nicht so das Problem, weil Dortmund ja doch... Für Gündogan ist eh nix ein Problem, aber Dortmund im Generellen spielt ja diese Mischung aus diese sehr trennscharfe Mischung auch aus Vertikalspiel über hohe und zweite Bälle und eben flachem Ballbesitzspiel, so dass eigentlich sie gucken erstens die ganze Zeit nach Lücken, also wenn irgendwie Real anfängt aggressiv rauszurücken, da ist jetzt nicht so, dass wir uns einschläfern lassen und dann plötzlich uns völlig überrascht sind, dass man auf einmal
attackiert. Also glaubst du nicht, dass ihr euch einschläfern lassen könnt und solches
Zeug? Nee, und selbst wenn, dann würde immer noch, wenn halt eine Drucksituation auftaucht, ist halt im Gegensatz zu oder ausgeprägter als bei Barcelona zum Beispiel, ist es halt so, dass wir mit sehr starken langen Bällen agieren. So. Und eben.
Aber wenn die diesen 4-2-Block haben.
Ja, 4-2-Block, da lässt sich Lewandowski auf Höhe von Khedira zurückfallen, irgendwie springt ihm in den Rücken, der Ball springt in den Bereich von Götze, Reus, Bender und Gündogan und da steht dann Khedira und Xabi Alonso stehen zu zweit gegen die vier und der kriegt keinen zweiten Ball.
Mal sehen. Was könnte ich mir vorstellen, dass da Mourinho was sich einfallen lässt?
3-3-4.
Nö, wenn die vorne aufrücken, dass die Sechser auch aufrücken, aber die Verteidiger stehen bleiben und dann hat Lewandowski Raum und wird rückwärts gepasst.
Der ist aber auch extrem gut drin. Also der hat.
Ja, ich weiß, bester Stürmer aller Zeiten.
Da hat er Freiburg letzte Saison hinten im letzten
Spiel. Haben die das versucht so?
Zerlegt. Freiburg hat.
Das so ungefähr versucht,
oder? Ja, also hohes 4-4-2-Pressing, da sind auch die Sechser mit aufgerückt und da kam dann, das war sau witzig, dass sich unsere Innenverteidiger da einfach immer weiter zurückgezogen haben, bis die Freiburger Ketten so gestreckt waren, dass quasi der lange Ball gar kein langer Ball mehr war, sondern ein Lupfer zwischen die Ketten so und Lewandowski konnte ihn dann teilweise flach annehmen. Also das war kurios. Aber glaube ich eigentlich nicht. Denkst du, dass Mourinho sowas machen würde? Also, dass er wirklich aggressiver wird, wenn er schon vertikal ausgespielt wird, so?
Ich weiß nicht. Das wird ja auch das Interessante eben, wie die zwei Trainer jetzt nach den Gruppen reagieren. Also, das ist halt auch extrem schwer vorauszusehen. Ich glaube, das wird auch vor allem ein gruppentaktischer Aspekt.
Ja, Tim, wie würdest du denn Mourinho da einschätzen, wie er auf so eine Situation reagiert?
Welche Situation meinst du jetzt?
Ja, dass er im Hinspiel halt zweimal zwei Gegentore gekriegt hat und das hauptsächlich sehr vertikales Spiel.
Ich finde ja Mourinho, der angebliche Defensivtaktiker, der sich angeblich seine halbe Trainerkarriere nur hinten reingestellt hat, ist Quatsch.
Ja.
Selbst Inter war nur in diesem einen Spiel gegen Barcelona so richtig defensiv und sonst haben die auch viele Räume extra freigelassen. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass er wieder relativ offensiv vertikal agieren lässt.
Kannst du dir vorstellen, dass, wenn jetzt Modric fit werden würde, ist glaube ich immer noch nicht ganz klar, ich glaube, er hatte nur eine Zerrung, wenn ich das richtig gehört habe, könnte Real 4-3-3 spielen, würde es Sinn machen, deiner Meinung nach? Ohne Özil mit Doppel-8 Khedira Mudrić haben sie gegen Athletic Bilbao gemacht vor 2 Wochen.
Also vor 10 Tagen. Ohne Özil. Hm? Wir waren
oder
da rechts
oder außen. Oder Özil rechts Maria? Halt. Okay. Maria oder Özil rechts, egal. Also ohne Zehner.
Weiß nicht, ob das Sinn machen würde. Wird das gegen euch Sinn machen? Du bist der BVB-Experte.
Also ich offensiv wäre das, glaube ich, ziemlich kompliziert, weil dadurch dann die Isolation von Alonso auch einfach auf zweierlei Weisen attackiert wird. Erstens durch das Aufregen der linken Seite, wo wir irgendwas machen müssen, und dann auch noch durch Modric, der dann ein paar Engstellen auflösen kann, der als Ablagefläche für Alonso dient und als Rückablageoption und
pipapo. Ginge also, das auch im 4-2-1 mit Modric statt Khedira?
Das haben sie ja versucht zweimal und das hat nicht gut funktioniert, weil
wann scheitert das denn immer?
Ich habe mir das Hinspiel auch nochmal angeguckt und der Witz war, glaube ich, dass Dortmund Modric einfach nicht attackiert hat. So, die haben ihm einfach keine Enge gegeben. Das war der geilste Witz, weil Modric hat halt höher gespielt als Alonso und die Außenverteidiger waren relativ zurückhaltend und dann hatte irgendwie Modric den Ball zwischen den Linien und hat aber einen Achterblock vor sich, wo er nur 4 Mitspieler hat und kann halt nichts machen, so. Das war ziemlich kurios eigentlich. Und Alonso als Nebenmann war auch noch isoliert dann rückwärts. Das war eigentlich wirklich eine geile Maßnahme von Dortmund, so gesehen. Allerdings wird das in dem Moment dann auch wieder ein bisschen schwieriger, wenn eventuell zumindest der eine Außenverteidiger weiter aufrückt. Da kommt dann natürlich nochmal eine andere Dynamik rein. Da muss die Viererketten, ja, müssten sich breiter positionieren, wenn es denn Viererketten sind. Und vielleicht gehen da dann auch wieder Lücken auf und Real kann ein bisschen kombinieren. Also auch hier wieder viele Vielleichts und so, ne? Ja, was, dann haben wir so das Duell von ein paar Seiten beleuchtet. In den 5-Fragen-Artikel, in dem angesprochenen, werden dann noch ein paar Sachen ausgeführt. Wie natürlich auch in dem 5-Fragen-Artikel von René zu FCB ausgeführt worden. Also wer das ganze Gesabbel sich jetzt nochmal näher reinziehen will, der möge die Artikel lesen. Lohnt sich, glaube ich, hoffentlich.
Nee.
Was denkt ihr denn, wie sich das entwickeln, wie sie ausgehen? FCB.
0-0 war irgendwie mein Gefühl, keine Ahnung warum. Ja. Irgendwie. Und ja, sonst habe ich gesagt, viele Tore. Jetzt muss ich das irgendwie konkretisieren. Ich sage, ja, 3-2 ist ein ganz guter Tipp eigentlich, glaube ich.
Für Bayern?
Ja, als Heimmannschaft. Deswegen 3-2.
Gut.
Ja.
René?
3-2.
Du auch?
Tore, wir, Messi, Müller, Gomez, Schweinsteiger.
Gut, ich sag Lahm spielt das 10er.
Übrigens, und falls es wen interessiert.
So fällst du mir ins Wort, wenn ich meinen Tipp abgebe.
Du sollst den Tipp erst nach dieser Nachricht abgeben.
Okay.
Bild vermeldet, Götze fix nächste Saison zu Bayern.
Ja,
also sicher. Im Sommer geht. Ist fix, Bildinformation. Exklusiv durch. Jetzt darfst du deinen Tipp abgeben.
8-0 für Barcelona. Nee, ich wollte gerade sagen, dass Lamas 10er spielt und Barcelona und Bayern 2-0 gewinnt, einfach so.
Ich wollte sagen,
ja?
Busquets macht Manndeckung auf Neuer.
Das könnte auch sein.
Dann kommt Bayern gar nicht mehr aus dem eigenen Strafraum raus. Nee. Spielt dann lange Bälle und gewinnt trotzdem.
Ja, irgendwie so wird's laufen. So wie die Bayern-Saison halt ist so. Selbst in Spielen, wo einfach alles nicht funktioniert, gewinnt man einfach so 4-0.
Tja.
Weil man dann einfach 4 Tore macht. So,
ist unser Gen. So ist unser Gen.
Ja.
Freunde der Sonne.
Es ist schon beeindruckend, wie ihr gehen könnt.
Ja.
Wie wir Mario Götze kaufen können.
Ja.
Hast du schon gehört, Martin? Wir haben Mario Götze gekauft.
Ja. Hat er schon genug Geld dafür hinterzogen?
Hat sogar schon Tobias Escher hier vermeldet.
Achso, wenn es Tobias Escher vermeldet, na dann.
Ja.
Ja, elegantes Stürmermanöver, so 2 Tage vorm. Ein bestimmtes Spanier gestreut.
Ja, falls man den Schnitt jetzt gerade raushören sollte, wir haben bei der gestrigen Aufzeichnung, also bei der ursprünglichen Aufzeichnung im ganzen Götze-Irrsinn komplett den Tipp für das zweite Halbfinale vergessen. Wie irgendwie sowieso die gesamte Welt scheinbar. Ich hoffe, der Podcast wird trotzdem noch angehört. Ich werde werd irgendwie im Beitrag das Wort Götze irgendwo verstecken. Tim, was denkst du denn, wie das zweite Spiel, also das Mittwochsspiel, sich entwickeln wird und wie es ausgeht?
Also, ich tippe mal, dass Dortmund in der Gesamtabrechnung das Finale knapp erreicht.
Tatsache.
Irgendwie habe ich das so im Gefühl.
Die beiden bisherigen Spiele aus der Gruppenphase sicher analysiert haben, werden viele Varianten parat haben, wie man gegen bestimmte Umstellungen irgendwas reagieren kann. Aber Real ist halt jetzt etwas stärker. Also, mein Tipp für das Halbfinale, Real gewinnt dann das eigene Heimspiel und Dortmund schafft es, insgesamt ins Finale zu kommen, aufgrund der Auswärtstorregelung oder wie auch immer. Auf jeden Fall kommen sie, glaube ich, durch, obwohl sie ihr Auswärtsspiel verlieren.
Also so Kategorie 1-0 Hinspiel, 2-1 Rückspiel.
Sowas in der Richtung, ja.
Ich habe so den Eindruck, mein Gefühl, Hinspiel unentschieden, kann aber in beide Richtungen ausschlagen. So, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so ein 1-1 werden könnte, wo in den letzten 30 Minuten nichts mehr passiert, weil beide denken, nichts mehr riskieren. Und im Rückspiel wird es irgendwie, habe ich überhaupt kein Gefühl für mehr so Kategorie offener Schlagabtausch. Gebe ich meinen Tipp im nächsten Podcast ab, glaube ich. Oder sage einfach, aus Prinzip, weil ich dran glaube, brutal umkämpftes 2-2 und dann auch weiterkommen durch die Auswärtstorregelung oder sowas. Also ich glaube, es wird sehr eng. Ja, aber es ist wirklich schwer vorherzusehen. Ne?
Komische Spiele, ey. Die Spiele sind einfach zu gut. Man sollte das Halbfinale verbieten, das ist schon zu interessant.